Ingeborg Bachmann gehört zu den großen Ikonen der deutschsprachigen Literatur. Sie war Lyrikerin, Autorin und eine der prägenden Stimmen der Nachkriegsliteratur. Ihre Gedichte, ihre Erzählungen und auch ihr Roman Marlina werden bis heute gelesen. Die Literaturwissenschaftlerin Andrea Stoll bekommt nicht genug von Ingeborg Bachmann. Seit ihrer Dissertation taucht sie immer tiefer ein ins Werk der Österreicherin. Und jetzt hat sie eine umfassende Biografie vorgelegt. Sie heißt, zwei Menschen sind in mir. Das ist ein Zitat von Ingeborg Bachmann. Willkommen, Andrea Stoll.
Willkommen, danke schön, liebe Frau Weber.
Sie schreiben gleich zu Beginn Ihrer Biografie, dass eine neue Bachmann-Biografie nicht nur möglich ist, sondern geradezu geboten sei. Muss ich sagen, ja natürlich, Klappern gehört zum Geschäft. Der Piper Verlag bringt natürlich keinen Band raus, den Sie selbst bewerben. Mit weiß man schon alles, ich habe es nochmal anders aufgeschrieben. Was wissen Sie, was wissen wir über Ingeborg Bachmann heute, was wir nicht vor 10 oder, Verzeihung, oder 20 Jahren schon hätten wissen können?
Tatsächlich, ich habe mir auch nicht vorstellen können, noch einmal eine Biografie zu schreiben. Das war nicht in meinem Sinn. Ich schreibe ja auch Filme, ich gebe andere Bücher heraus, ich mache so einiges. Aber in der Tat hat sich die Ausgangslage in den letzten 10 Jahren noch einmal dramatisch, kann man sagen, geändert. Denn die Familie, die Erben haben jetzt nach langem Vorlauf, denn man wollte auch die Autorin schützen, sehr, sehr private, sehr intime Zeugnisse freigegeben, der Veröffentlichung überantwortet. Ich selbst habe ja auch den Bachmann-Celan-Briefwechsel vor vielen Jahren mit herausgegeben. Und das, was aber in den letzten Jahren passiert ist, weitere Briefwechsel, intimste Tagebücher wie Senza Casa, Male Oscuro aus Zeiten der Krankheit, aber auch der fulminante Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch haben die Quellenlage noch einmal so verändert und aufregendste Neuentwicklungen möglich gemacht. Ich konnte nicht anders.
Es blieb Ihnen nichts anderes übrig. Eins der überraschenden Erkenntnisse betrifft vielleicht Bachmanns Vater, der bereits 1932 der NSDAP beigetreten ist, also ein Mann, der das aus Überzeugung getan haben muss. Warum ist Ihrer Ansicht nach diese familiäre Geschichte und diese Vatergeschichte so zentral für das Verständnis von Bachmanns Werk?
Ingeborg Bachmann selbst spricht von einer fast idealtypischen Erziehung. Also das heißt, ein sehr liebevolles Elternhaus, ein bildungsbeflissener Vater, von der Herkunft her ein armer Bauernbub, der sich mit brillanter Intelligenz, Sprachbegabung, großem Bildungsehrgeiz nach oben gearbeitet hat, zum Lehrer, später Direktor einer Schule und sich sehr um humane Werte, um humanistische Erziehung, um musische Erziehung bekümmert hat, gemeinsam mit seiner Frau. Und Ingeborg Bachmann ist, wenn man so will, in einem liebevollen, geborgenen Umfeld aufgewachsen und umso heftiger traf sie dann die Erkenntnis, dass dieser Vater verschmolz, wegging mit dieser brüllenden martialischen Soldatenschar, die das Land, Österreich, Klagenfurt, ihre Heimat, aber natürlich ganz Europa von Deutschland kommend in Schutt und Asche legte. Und sie selbst ist dann als ganz junge Frau in diesem Familienhäuschen in Klagenfurt zurückgeblieben, um doch noch ihre Matura zu machen. Sie wollte studieren, sie wollte nicht aufgeben. Das Haus hatte keine Fensterscheiben mehr, gar nichts mehr, keine Elektrizität, nichts. Die Mutter war mit den jüngeren Geschwistern ins Gailtal geflüchtet und sie war in finsterster Dunkelheit, Kälte und Verzweiflung. Ist ihr so richtig klar geworden, was da passiert ist, dass der Mensch, den sie so geliebt und bewundert hat, sie eigentlich verraten hat, mit der Generation der anderen Herrenerzieher, der Lehrer, der ganzen Politiker und Verwaltungsmenschen, die letztlich den Nationalsozialisten gehuldigt hatten. Sie hat dann erlebt, wie gerade Frauen und Kinder zum Ausheben der Schützengräben in Klagenfurt auf den Acker geschickt wurden, als die Tiefflieger kamen, während sich die großen Herren in Anführungsstrichen in Sicherheit brachten. Also sie war so desillusioniert, es war die erste tiefe Liebesenttäuschung ihres Lebens. Lebens und das hat Einfluss.
Und dieser Riss bleibt dann auch. Sie beschreiben Ingeborg als Tätertochter, die aber ihren Vater liebt, der eben, wie Sie es beschrieben haben, auch sehr liebevoll war. Ihre Eltern haben sie auch wahnsinnig gefördert. Was macht dieses kluge, wissbegierige Mädchen aus dem, sagen wir mal, Mittelstand? Was treibt das an? Was macht es zur Arbeiterin an und mit der deutschen Sprache? Wieso dieser Weg?
Der tiefe Konflikt um den Vater, dieser Riss zwischen Herz und Kopf und das Erkennen, dass der Vater so schuldig geworden ist und mit ihm die ganze Elterngeneration, das hat sie umgetrieben, gerade weil sie so viele hohe Werte verinnerlicht hatte. Und seit sie anfing zu schreiben, schon als Schülerin, hat sie versucht, mit ihrem Schreiben die Scham und Schuld zu tilgen, eine neue Sprache zu finden, die Scham wirklich abzuwaschen, die diese Generation der Eltern über die Menschen, aber auch über die Kultur der deutschen Sprache, die Kultur Europas gebracht hatten. Das hat sie angetrieben, das hat sie nach poetischen Formeln suchen lassen, in denen sie ihre persönliche Erinnerung, aber auch mit der kollektiven Erinnerung dieser ganzen Generation aller Menschen, denen das widerfahren ist, verschmelzen konnte. Das hat sie auch angetrieben, ganz intensiv den Kontakt mit jüdischen Intellektuellen zu suchen, dem englischen Besatzungsoffizier Jack Hamish als ersten, dann ihrer großen Liebe zu Paul Celan, aber auch eine fast unterwerfungsartige Liebe unter den damaligen Kulturimpresario Hans Weigel, sehr einflussreich in Wien, sehr viel älter, der die jungen Autoren um sich scharte, selbst ein aus Wien geflüchteter Jude war, glücklich wieder in der Heimat, aber auch die Altherrenattitüde der Macht und der Herrschaft gegenüber Frauen zeigte.
Nun haben Sie uns gesagt, sie schreibt schon als Schülerin, bevor sie aber wirklich ernsthaft anfängt zu schreiben, wobei, das muss ich korrigieren, sie schreibt schon durchaus auch ernsthaft als Schülerin, aber bevor sie den Entschluss fasst, Literatin zu werden, musiziert sie schon, sie spielt Klavier und komponiert auch. Erkennen Sie diese Musikalität in Bachmanns Texten?
Absolut. Das ist ja das Großartige bei ihr sozusagen. Das ist das Spannende, dass sie zu den Erkenntnissen meiner Biografie gehört auch, dass sie eben doch viel intensiver aus dem Erlebten, Erlittenen herausgeschrieben hat, als wir das lange uns vorstellen konnten. Sie hat das ein bisschen verschleiert. Sie sagte, nein, nein, keinerlei Autobiografie und sonst etwas. Stimmt, nicht im unmittelbaren Sinne. Aber so wie sie es macht, komponiert sie ihre Texte. Das heißt, sie arbeitet sehr früh schon in den Gedichten, aber auch in der Prosa und dann in dem großen Roman Malina. Sie arbeitet mit kompositorischen Mitteln, mit musikalischen Strukturen. Erst dann, das macht aus dem Erlebten, Erlittenen ihre Kunst, ihre Sprachkunst. Dass erst das ergibt sozusagen den Bachmann-Sound, der bis heute so aufregend modern und ungewöhnlich ist.
Dann hören wir einen zugegebenermaßen kurzen Ausschnitt von diesem Bachmann-Sound. Wir hören Sie hier selbst lesen, Dunkles zu sagen.
Wie Orpheus spiele ich auf den Seiten des Lebens den Tod und in die Schönheit der Erde. Und deine Augen, die den Himmel verwalten, weiß ich nur Dunkles zu sagen.
Ingeborg Bachmann war das und mit ihr befasst sich Andrea Stoll in ihrer Biografie. Und wir sprechen gleich weiter, Frau Stoll. Vielen Dank bis hier. Kurzes Haar, tiefrot geschminkte Lippen, ein ernster Gesichtsausdruck und ein somnambuler Blick. Eine Beatnik, habe ich gedacht. So zeigt das Spiegelcover vom 17. August 1954 die österreichische Schriftstellerin Ingeborg Bachmann. Sie ist zu diesem Zeitpunkt nach ihrem Auftritt bei der Gruppe 47 sowas wie das It-Girl der deutschsprachigen Literatur. Sie will anerkannt werden als Literatin. Sie will kein Fräulein Niemand mehr sein. Das ist ihr gelungen. Und wir können diesen Auftritt und alles Weitere nachvollziehen anhand von Andrea Stolls Biografie. Zwei Menschen sind in mir. Hallo nochmal, Frau Stoll.
Hallo, liebe Frau Weber.
Also nun ist dieser Aufstieg, dieses Gesehenwerden vollzogen und dann setzt das ein, was, glaube ich, heute, ja, ich vermute schon, mehr Menschen geläufig ist als die Texte und die Literatur von Ingeborg Bachmann, nämlich die Männergeschichten. Wie gehen Sie damit um in Ihrer Biografie?
Sie sprechen es an, es ist manchmal tatsächlich vielen geläufiger, aber es ist eben natürlich auch genau die entscheidende Nahtstelle, denn Ingeborg Bachmann ist lange, lange nur über diese Männerbeziehungen definiert worden oder in Schubladen gesteckt worden. Männer sind ja dann auch Schubladen, wenn man sie so benutzt und einsetzt, um eine Frau zu beurteilen. Das ist natürlich nicht das, was mich interessiert, genauso wenig wie die Schublade hier, das ist nur eine Lyrikerin und ihre Prosa ist schlecht und so weiter. All das war Ansporn, ja, Ansporn, um wirklich tief hineinzugraben und gleichzeitig auch die Voraussetzung, jetzt doch so viel zutage fördern zu können. Diese Männergeschichten sind eben nicht zu verstehen ohne ihren Vater, ohne diese große Vaterbindung, dieses Vertrauen, dieser Wunsch, einem Menschen, einem männlichen Partner auch anzugehören, vielleicht auch nochmal Geborgenheit und Liebe so zu erfahren wie in frühester Kindheit. Das war dann doch eine schwierige Unternehmung. Es war ein starker Impuls, eben mit jüdischen Männern in intensivem Austausch zu sein. Die große Liebe, Paul Celan, der Lyriker, hat enormen Einfluss auf Bachmann gehabt, sie aber mindestens so großen Einfluss auf ihn. Das ist lange nicht erkannt worden. Dann Hans-Werner Henze, der Komponist, mit dem sie auch musikalisch gearbeitet hat. Zusammen haben sie Opern entstehen lassen. Sie hat die Libretti geschrieben. Später Max Frisch. Es gab auch viele Liebschaften drumherum. Das heißt aber, wir erkennen, sie hat letztlich künstlerische Partner gesucht. Sie hat Partner gesucht, die ihr auf Augenhöhe begegnen konnten und natürlich gehofft, dass das auch so passieren würde, dass sie sie anerkennen würden als Mensch, als Denkende. Das war nicht immer ganz einfach, denn Ingeborg Bachmann war nicht nur so zart, wie wir es in der ersten Lesung ihrer aus jungen Jahren gehört haben. Sie war auch eine sehr entschlossene Person, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat. Vor allen Dingen hatte sie aber einen enormen Freiheitsdrang und ein Wissen darum, dass sie ohne diese persönliche Freiheit, das heißt, sich nicht von anderen verplanen zu lassen, vielleicht auch mal, und das kam häufig vor, nachts zu schreiben und nicht einer bürgerlichen Taktung morgens um 10 und nachmittags das nachzugehen. Das war nicht domestizierbar für die Herren an ihrer Seite und hat viele Probleme gemacht. Am Ende war das ihr Weg.
Jetzt wird sie ja heute oft als feministische Ikone gelesen. Sie, Frau Stoll, haben im ersten Teil unseres Gesprächs auch ihre Modernität betont. Ich muss gestehen, ich war Anfang des Jahres in Wien und dann dachte ich, dann lese ich mal einen urwienerischen Text, ja, und habe Marlina angefangen und ich habe mich wahnsinnig schwer getan mit dieser zerquälten Weiblichkeit, diesem ständigen Spiegeln in den männlichen Gegenübern. Finden Sie das modern noch heutzutage? Also natürlich über Machtstrukturen können wir da immer noch was erfahren, aber ich habe mich darin nicht wiedergefunden.
Das verstehe ich völlig. Und der Text hat große Irritationen hervorgerufen, aber auch Euphorie und Begeisterung. Warum? Weil diese zerquälte Ebene, genauso wie diese euphorische Verliebtheitsebene oder die Kriminalstruktur, die Albtraumebenen und vieles andere, nichts darf für sich gelesen werden. Auch hier ist der Schlüssel zum Verständnis Komposition. Das heißt, wir haben die unterschiedlichsten Entwürfe von Weiblichkeit, von einer denkerischen Weiblichkeit, einer Opferweiblichkeit, einer entschlossenen Weiblichkeit, einer verquälten Weiblichkeit. Wir haben die unterschiedlichsten Weiblichkeitsbilder auch in diesem Text. Und der Schlüssel zum Verständnis ist tatsächlich die Komposition, dass das wie erratische Blöcke gegeneinander geführt wird, dass es nicht nur eine Art, diesen Text zu lesen gibt. Und man muss vielleicht auch im historischen Sinne verstehen, Bachmann hat sehr, sehr lange darum gerungen, einen Weg zu finden, wie sie das erzählt, und hat sehr spät erkannt, also diesen Konflikt in einer Frau zwischen Künstlerin sein, lieben wollen, verstehen wollen, aber auch ausgegrenzt fühlen. Und das ist ihr selbst erst spät klar geworden. Sie sagt, ich habe so lange nach einem Helden gesucht, einer Figur, aus der ich das erzählen konnte, und habe erst spät begriffen, dass ich immer männliche Figuren nehmen musste und nicht den Mut hatte, sozusagen eine weibliche Figur zu nehmen.
Das erklärt ja vielleicht auch ihren Titel, Zwei Menschen sind in mir. Ja. Also natürlich sind diese Gegensätze auch in anderen Dimension in dem Buch vorhanden, aber diese männliche und weibliche Seite kommt bei Ihnen stark zum Tragen. Mhm. Mir ging es bei der Lektüre Ihres Bandes so, wie es jetzt manchmal ist, wenn ich Kafka-Texte nochmal lese, der ja immer so zusammengefaltet wurde, auf das, was einen da als erstes anspringt, das Tragische, auch im historischen Kontext, das Düstere, das Dunkle, das Mysteriöse. Bei Ihnen im Band lese ich aber auch viel von einer sehr lebenslustigen Frau. Und Sie haben auch ein paar Fotos im Band, die sind dann jetzt eben im Buch schwarz-weiß abgebildet. Aber da sehe ich eine Frau, die viel lacht, die offenbar Wert auf Mode legt, die gut aussehend ist, die Frisuren wechselt, die gern Lippenstift trägt. Also das ist nicht nur eine zerquälte Frau.
Das ist ganz wichtig. Sie haben schon das Stichwort Kafka genannt, sehr spannend. Und ganz wichtig, es sind verschiedenste Formen, die sie versucht zu leben. Und wir dürfen nicht vergessen, wir sprechen hier noch von auf der einen Seite von einer anderen Zeit. Das heißt, die weibliche Stimme im öffentlichen Raum, dass es Politikerinnen gab, dass Frauen selbst Bankkonten eröffnen konnten, dass Frauen Berufe eingehen konnten und kündigen konnten, ohne die Einwilligung der Ehemänner und vieles andere mehr, das gab es nicht. Und auch im Kulturbereich Frauen, es gab keine Dirigentin am Pult und kaum Universitätsprofessorinnen, kaum Journalistinnen, die meinungsbildend agieren konnten. Das heißt, all das wurde in diesen vergangenen Jahrzehnten ja von Frauen wie Bachmann erst erobert und ihre Generation, die vielleicht gedacht hat, ach Mensch, wir haben das doch alles geschafft, ist doch cool, wir brauchen diese zerquälten Frauen nicht mehr. Da kann ich nur sagen, wenn wir uns heute in der Welt umschauen und sehen, was für ein Backlash in Gange ist, was für eine Frauenverachtung weltweit von den obersten Führern der sogenannten freien Welt aus propagiert wird, da können wir nur sagen, Bachmann war seismografisch. Sie hat dem Frieden und auch befriedeten Geschlechterverhältnissen der Wertschätzung, die sich so schnell vielleicht nur nach außen ausschmückt, nicht getraut. Sie hat den Finger auf die Wunde gelegt und wir sind heute gut beraten, auch hier sehr genau hinzuschauen und so eine Stimme ernst zu nehmen. Es kann schneller wieder so sein, wie es war. Das wollen wir nicht. Wir stehen alle mit unserer Kraft und unserem Einsatz für eine freie, öffentliche, demokratische Welt dagegen und vor allen Dingen auch für die Wertschätzung von Frauen und Männern auf Augenhöhe.
Sagt Andrea Stoll anlässlich des 100. Geburtstags der Dichterin Ingeborg Bachmann. Die Biografie, die sie geschrieben hat, heißt Zwei Menschen in mir. Und Sie merken es schon allein in diesem Gespräch, ja, man könnte den Zusatz dran setzen, mindestens. Der Band ist bei Piper erschienen. Er hat 480 Seiten. Dafür zahlen Sie 26 Euro. Haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit heute, Frau Stoll.
Danke, Frau Weber.